Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Katrin Ohlendorf ist am Mikro. Hallo. Und Obacht, Disclaimer, ich verbreite jetzt gleich mal ein bisschen Kulturpessimismus. Also, Popmusik wird immer schlechter. Also nicht die Indie-Mucke bei uns, das versteht sich von selbst. Nee, so allgemein. Alles klingt gleich. Kompression killt alle Nuancen. Instrumente jenseits von Keyboard, Drum Machine und Software kommen überhaupt nicht mehr vor. Kreativität, Fehlanzeige. Und über Texte müssen wir gar nicht reden. Und dann dieser unsägliche Millennial-Whoop, der in gefühlt jedem Popsong vorkommt. Dieses Wow, wow. Ihr wisst schon. Ne, das kennt ihr. Da schüttet ihr direkt Dopamin aus, selbst wenn ihr den Song überhaupt nicht mögt. Einfach nur, weil euch das so schön kuschelig bekannt vorkommt. Also, die Populärmusik, die geht den Bach runter. Okay, die Leier kennen wir alle, aber jetzt mal im Ernst. Ist das wirklich so schlimm? Millionen Fans können sich nicht irren, oder? Oder die sind alle brainwashed, Dopamin und so? Nee. Ra, ra, ah, ah, Roma, Roma, ma, ga,
ga, ulala, what you been romance? Wie mache ich Popmusik? Und zwar so, dass sie erfolgreich ist. Der Typus Singer-Songwriter begegnet uns schon in der griechischen Antike. Komponistinnen sind kontinuierlich aus den Lexika des 19. und frühen 20. Jahrhunderts eliminiert worden. Bum, 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 bum. Fall to the floor. Mehr gibt's da erstmal nicht. Das Alte im Gewande des Neuen, das ist eines der wichtigsten Erfolgsrezepte in allen Künsten. Um überhaupt verstanden zu werden, braucht die Musik Klischees. Meine nicht der Regenfeld ist Schwachsinn, Dam Dam ist Schwachsinn, zusammen ist es genial. Verabscheut die schlechte Musik, aber verachtet sie nicht.
Im Hörsaal hören wir heute einen Vortrag von dem Musikwissenschaftler und Komponisten Hartmut Flath, Professor für Musiktheorie an der Universität der Künste in Berlin. Und das letzte Zitat eben, das stammt nicht von ihm, sondern von Marcel Proust und bezieht sich demnach nicht auf Lady Gaga, jedenfalls nicht ursprünglich. Flath selbst, der fällt auch gar nicht so platt in diesen Chor der Pophasser ein, sondern analysiert mit viel Wissen und auch viel Humor, was erfolgreichen Pop ausmacht. Und er fängt tatsächlich im Pop der Antike an, ja, da gab es das auch schon, und nimmt uns mit auf eine Reise durch die Jahrhunderte. Von antiken Songcontests über Hip-Hop bis hin zu Songs über Gruppensex bei Tieren. Ja, wenn das nicht mal ein Teaser ist. Und ihr werdet schnell hören, dieses Simple und Repetitive, das gab es schon immer. Und das ist okay so. Flath guckt aber nicht nur auf die Musik, sondern auch auf die, die sie machen. Ein Schwerpunkt in seinem Vortrag ist die Rolle der Frau in der Populärmusik. Genie, Gender, Gewohnheit. Erfolg in der Popmusik heißt der Vortrag, der am 22. Mai 2018 aufgezeichnet wurde. Als Teil der Reihe Berlin Pop Women im Rahmen der Sonderausstellung Oh Yeah, Popmusik in Deutschland, die bis zum 15. September 2018 übrigens noch im Museum für Kommunikation in Berlin läuft. Viel Spaß jetzt mit Hartmut Flath.
Genie ohne ausgebildeten, geschulten Geschmack, so sagte Immanuel Kant in seiner Kritik der Urteilskraft, ist ein kollerichtes Pferd. Es kann auch originalen Unsinn geben. Auf der anderen Seite sind aber Geschmack und Können ohne Genie nur biederes Handwerk. Auch das sagt Kant. Untersuchen wir also, ob Genie, Kreativität und Können da sind und wenn, wie das alles eingesetzt wird. Ein besonderer Akzent beim nun folgenden, hoffentlich spannenden Kurzstreifzug quer durch die Geschichte, soll auf weibliche Kreativität gelegt werden. Das ist ein geheimnisumwittertes Phänomen, das von vielen Herren der Schöpfung immer noch geleugnet wird. Heutzutage lieber heimlich oder am Stammtisch oder in der geschlossenen Männergesellschaft des Innen- und Heimatministeriums. Oft hört man toller Song von Elvis, wunderbare Ballade von Frank Sinatra, ein göttliches Lied von Heino. Keiner dieser Männer hat je sowas verfasst. Keiner. Sie konnten und können das nicht. Nach einer verbreiteten Kreativitätslogik müssten also diese Herren und noch viele andere dem weiblichen Geschlecht zugeordnet werden. Oder kann man sie metrogendern? dass zumindest Elvis und Frank Sinatra Genies, nämlich Performance-Genies waren, das steht auf einem völlig anderen Blatt. Der Typus Singer-Songwriter begegnet uns als Kitarode schon in der griechischen Antike. Und Contests gab es damals auch schon, meist verbunden mit den Olympischen Spielen. Da ist wie heute noch die Einheit von kreativen Fähigkeiten im Text und in der Musik gefragt. Aber dazu gehört selbstverständlich auch das Performative. Also das Sängerische, das Instrumentale können, meist auf der Kitarra. Und bitte nie vergessen, die Besonderheiten der Selbstinszenierung. Schon damals, beim Auftreten. Also Gestik, Körpersprache, Tanz bis hin zum Outfit. Alles zusammen ergibt die bis heute grundlegende Kategorie des Authentischen, der Unverwechselbarkeit der Person. Ohne dieses Authentische ist Erfolg in der Popmusik nicht denkbar. Welche Rolle spielen dabei Frauen? Sie sind in der patriarchalischen Gesellschaft ja weit unten in der sozialen Hierarchie angesiedelt, knapp über den Sklaven. Wir kennen, weil ihre Lyrik erhalten ist, und weil es schriftliche Zeugnisse und zum Beispiel auch Vasenbilder gibt, die berühmte Sappho von der Insel Lesbos. Sie gehörte allerdings dem Adelsstand an und hatte so die Chance, ihre Kreativität auszubilden. Und sie betrieb dort auf Lesbos, salopp gesagt, eine gefragte Singer-Songwriterinnen-Schule. 600 vor Christus. Da die Griechen noch kein Aufzeichnungssystem für Musik hatten, sind für uns nur ihre grandiosen Gedichte geblieben. Und ein Versmaß, die sogenannte sapphische Ode. Gegenwärtig versucht die griechische Singer-Songwriterin Eleftheria Arvanitaki auf der Basis des altgriechischen mathematisch begründeten Tonsystems und seiner Skalen Sapphos Musik zu rekonstruieren. Und sie scheut sich nicht, das auch mit Anverwandlungen an die Popmusik zu verbinden. Das hören wir jetzt mal. Bordunton gehört, so einen lang ausgehaltenen, den hier. Ja? Und darüber haben wir eine altgriechische Skala gehört. Heute würden wir dazu sagen, es ist äolisch. Es gibt aber auch dieses. Und da denken wir heute so an orientalische Skalen und so. Aber es ist eine altgriechische Skala. Und orientalische Kultur hat das aus Griechenland übernommen. Übrigens auch die arabische Kultur ist völlig vom antiken Griechenland geprägt, was das Tonsystem betrifft. Also, jetzt haben wir sowas gehört, die Skalen sind da, die Melodien sind nicht original, der Text ist aber auch original. Und es ist trotzdem auch Popmusik gewesen. Das Hoch- und Spätmittelalter kennt Singer-Songwriter in der Adelskultur beispielsweise, als Troubadour und Trouvère oder in Deutschland als Minnesänger. Die haben oft keine Scheu, Anleihen aus der frechen, aufmüpfigen Volkskultur zu machen. Eine Troubadora Beatrice existiert allerdings nur im wunderbaren Roman von Irmtraut Morgner. In den großstädtischen akademischen Kulturen des 15. Jahrhunderts, besonders in Paris, ist der Satiriker François Villon angesiedelt. Und er ist bis heute ein Vorbild für alle kritischen Songschreiber. Das ist erstaunlich, ja? Im 15. Jahrhundert. Eine erste Blütezeit des kreativen weiblichen Komponierens und Malens gab es Ende des 16., Anfang des 17. Jahrhunderts, primär mit den Zentren Florenz und Venedig, wo Töchter aus bekannten Musiker- und Malerfamilien wie den Caccinis und den Gentileschis, das waren dann wirklich europaweit berühmte Komponistinnen. Die waren zum Teil so berühmt wie Monteverdi und andere Komponisten. Und das waren Interpretinnen und Malerinnen. Und wie die meisten ihrer männlichen Kollegen bedienten sie artifizielle musikalische Genres ebenso wie die popularen. Ein Meister wie Claudio Monteverdi hat für seinen Fürsten auch Pferdeballette komponiert. Das sollte man nicht glauben, aber es war selbstverständlich. Das machte man. Tanzmusik und Pferdeballette und so etwas. Ja. Jetzt hören wir mal von Francesco Caccini eine Canzonette, also quasi ein volkstümliches Popularlied aus der damaligen Zeit. Und heißt auf Deutsch: Lass den Amor ruhig nackt sein. Ja. Leonard Bernstein nachgemacht in West Side Story. I want to be. Ist aber ein normaler Rhythmus in der damaligen Zeit. Ja. Warum machte Herr von Goethe im 18. Jahrhundert sich nach Italien auf? War das die Flucht aus Weimar? War das Lust auf Abenteuer? Ja, natürlich. Aber primär ging es ihm darum, Malunterricht bei der berühmtesten Künstlerin Europas zu bekommen. Und das war die Schweizerin Angelika Kaufmann. In Rom. Das weiß man heute zum Teil gar nicht mehr. Das war die berühmteste Malerin der Zeit. Und er bekam ihn, diesen Malunterricht. Mit Goethe, gipfelnd dann in Wilhelm von Humboldt hier in Berlin, setzte sich in dieser Zeit die Erkenntnis durch, dass in Künstlerinnen und Künstlern männliche und weibliche Anlagen und Befähigungen gleichermaßen ausgeprägt sein müssen, wenn Kunstwerke von Anspruch gelingen sollten. Das ist sehr progressiv gewesen. Das ist bei Mozart, Schubert und sogar bei Beethoven nicht nur latent realisiert. Malerinnen und Komponistinnen, nicht in dem Ausmaße Schriftstellerinnen, sind allerdings kontinuierlich aus den Lexika des 19. und frühen 20. Jahrhunderts eliminiert worden. Sie sind plötzlich nicht mehr da, die Frauen. Erst die Frauenbewegung seit den 70er Jahren hat er erfolgreich gegengesteuert. Jetzt sind sie alle wieder da, in jedem großen Lexikon, die Frauen. Zurück zu Mozart. Auch wenn über Gender als primär soziale Konstruktion noch fast nichts gewusst wurde, gab es in der Musik schon früh ein Nachdenken über produktive kompositorische und reproduktive interpretatorische Kreativität von Frauen. Und Mozart war es, der Frauen nicht nur als Pianistinnen ausbildete, sondern zugleich als Komponistinnen. Als einer der ersten freien Künstler konnte er ab 1781 in Wien allein vom Komponieren und Konzertieren nicht leben. Gutes Geld brachte der Unterricht für wohlhabende Adlige, aber auch etwa für einen Kompositionsstipendiaten des Prinzen of Wales, Thomas Edward. Aber Mozart unterrichtete ebenso eine hochbegabte Schülerin wie Barbara Pleuer, mit dem Ziel, dass sie professionell als komponierende Pianistin existieren konnte. Und die Aufzeichnungen aus ihrem Kompositionsunterricht bei ihm sind erhalten und wurden publiziert. Und zur Aufheiterung noch ein kleiner familiärer Konflikt bei den Mozarts. Da mahnt der Vater Leopold im Brief vom 13.12.1780, ich empfehle dir bei deiner Arbeit nicht einzig und allein für das musikalische, sondern auch für das unmusikalische Publikum zu denken. Du weißt, es sind 100 Unwissende gegen 10 wahre Kenner. Vergiss also das sogenannte Populare nicht, das auch die langen Ohren kitzelt. Wolfgang Amadé, der in München mit seinem Idomeneo bewusst als Originalgenie auftrat, fand da eine elegante Antwort. Wegen dem sogenannten Populare, er sagt Populare, Scherzbold, ja, wegen dem sogenannten Populare sorgen Sie nichts, denn in meiner Oper ist Musik für aller Gattung Leute, ausgenommen für lange Ohren nicht. Diese prinzipielle Offenheit gegenüber jeglicher Musik aus unterschiedlichsten Kontexten für Menschen aller Gattung, das ist eine Grundüberzeugung des sich emanzipierenden Spät- und Nachaufklärerischen Bürgertums. Nur bei den störrischen Eseln, den Langohren, da verweigerte Mozart dem Vater die Zustimmung. Und Mozart scheute sich nicht, Massen von Tanzmusik zu komponieren. Es existieren 6 CDs Tanzmusik von Mozart. Sehen und hören Sie jetzt einen choreografierten Hüpftanz der Wiener Hofgesellschaft. Man nannte ihn in Deutschland den Kontertanz. Und wenn man nachguckt, ist es eine Verballhornung des französischen Contredanse. Und das ist eine Verballhornung des englischen Country Dance. Und es ist nichts weiter als ein schottischer Hüpftanz. Das lässt Mozart also seinen kaiserlichen Gönner, Joseph II., schottisch hopsen. Jetzt ein Sprung zu Clara Wieck Schumann und Fanny Hensel Mendelssohn, beides sehr gut ausgebildete Pianistinnen und Komponistinnen. Clara wurde zur europäischen Spitzenpianistin, büßte aber in der Ehe mit Robert Schumann allen kompositorischen Elan ein. Naja, wenn man 5, 6, 7 Kinder kriegt. Fanny hatte eine mit ihrem Bruder Felix völlig identische Kompositionsausbildung und ebenso viel Genie wie er. Aber jetzt legt Gender in Gestalt des jüdisch-großbürgerlichen Vaters Veto ein. Er verbietet der Tochter die Öffentlichkeit als Pianistin und Komponistin. Und erst nach dem Tod des Vaters wagt Fanny, ihre Werke drucken zu lassen. Hören wir ein kurzes Beispiel eines Klavierstücks von Fanny Hensel Mendelssohn aus den 6 Melodien für Klavier Opus 5. Nicht vergessen, das ist gleichzeitig mit Chopin komponiert, sogar ein bisschen früher als Chopin. Ja? Das ist schon eine ganz erstaunliche Sache. Jetzt kommt aber das erfolgreichste Klavierstück des 19. und frühen 20. Jahrhunderts, ein Prunkstück. Es trumpft auf und beginnt mit einer doppelt oktavierten Durtonleiter abwärts mit erhabenen Punktierungen. Und da kündigt sich Großes an. Und das hören wir jetzt mal. Ist das nicht schön? Gut, und das Große, was jetzt kommt, ist eine sogenannte Grundkadenz von sehr gemeinen Musikern, Stube, Kammer, Küche genannt. Und das spiele ich mal vor. Die Stube ist Kammer, Küche, Stube. Das wird wiederholt und dann noch 8-mal wiederholt. Es ist wirklich das erfolgreichste Klavierstück der gesamten Zeit. Ja? Hören wir mal, wie es so klingt. Musik macht man? Man wiederholt es. Man macht eine kleine Fioratura hinein. Es klingelt, es ist schön. Und in der Musik kann nichts schief gehen. Es kommen noch 7 Wiederholungen. Die nächste hören wir danach. Die Melodie wandert in den Tenor, in den Mittelstimme. Das ist schön. Ja, das ist ein Stück von einer Komponistin. Das ist Tekla Barajewska. Und die geniale Frau hat die Genialität darin gesucht und gefunden, einen Titel zu finden für das Stück. Das Stück heißt Gebet einer Jungfrau. Und deswegen wurde es zum populärsten Stück überhaupt. Gebet einer Jungfrau. Es ist nichts weiter als diese Grundkadenz und eine Melodie, die in 3 Klängen aufwärts geht und in Skalen abwärts geht. Okay, aber es ist sehr erfolgreich gewesen. Das ist der kleinbürgerliche Popkitsch des 19. Jahrhunderts. Die hartgesottenen Männer in Brechtwalds Mahagoni hören mit Tränen in den Augen dieses Stück. Und sie sagen, ja, die große Kunst. Und hier sind im Kitsch, Genie, Gender und Gewohnheit endlich mal in trauter Klischee-Einheit. Genial ist der Titel. Und die Weiber sind nun mal gendermäßig so. Und Stube, Kammer, Küche bieten enge, aber gemütvolle Gewohnheit. Das stört nichts Fremdes. Wie sagte doch Methusalix aus dem kleinen gallischen Dorf? Fremde? Ich habe nichts gegen Fremde, aber diese Fremden sind nicht von hier. Das wissen auch die volkstümlichen Musikanten heute genauso. Und auch große Teile des Hillbilly und der Country Music zehren seit 150 Jahren von dieser Substanz. Motto: 3 Akkorde und die Wahrheit. Das sagen die wirklich. 3 Akkorde und die Wahrheit. Naja, Kitsch ist das Kunsthandwerk des als ob. Kitsch, das Banale, das nach dem Erhabenen schielt, wurde und wird in der Literatur auch gern von Frauen produziert. In den anderen Künsten, auch den popularen, ist es primär eine Männerdomäne. Wenn in der Musik Frauen Kitsch vortragen, ist es in der Regel von Männern für sie gemacht. Der Liebeskitsch in schlechten Operetten, es gibt auch gute Operetten, bitte, ja? Ich will nichts Böses sagen. Also, der Liebeskitsch in schlechten Operetten und Schlagern wird, wenn tragisch gestrickt, gern auch Schmachtfetzen genannt. Er mag die großen falschen Gefühle zelebrieren, aber auch falsche Gefühle können echte Tränen erzeugen. Das wollte ich lange nicht begreifen. Das sind echte Tränen, die geweint werden bei solchen Stücken. Uns begegnet Liebeskitsch massenhaft auch in den Populargenres. Es gibt Kunstkitsch, Politkitsch, Nationalkitsch, Religionskitsch und sogar Sozialkitsch gibt es auch in der Popmusik. Zum Beispiel In the Ghetto von Elvis. Das ist reiner Sozialkitsch. Ja. Ja. Aber jetzt bin ich wieder hochmütig und vergaloppiere mich. Und ich greife reumütig zu Marcel Proust. Lobrede auf die schlechte Musik. Das ist in Le Plaisir et le Jour, Freuden und Tage, 1896. Was sagt Proust? Ich habe mich sehr gefreut, als ich das gelesen habe. Verabscheut die schlechte Musik, aber verachtet sie nicht. Da man sie häufiger spielt oder singt und leidenschaftlicher als die gute, hat sie sich mehr und mehr gefüllt mit den Träumen, mit den Tränen der Menschen. Daher sei sie euch verehrungswürdig. Ihr Platz ist sehr tief in der Geschichte der Kunst, aber hoch in der Geschichte der Gefühle in der menschlichen Gesellschaft. Die Achtung, ich sage nicht die Liebe, für schlechte Musik ist nicht allein eine Form dessen, was man die Barmherzigkeit des guten Geschmacks oder seines Skeptizismus nennen könnte. Vielmehr, es ist das Wissen um die soziale Rolle der Musik. Das Volk, das Bürgertum, die Armee, der Adel, sie haben immer die gleichen Briefträger und Träger der Trauer, die sie trifft, und des Glücks, das sie erfüllt. Sie haben auch die gleichen unsichtbaren Liebesboten, die gleichen vielgeliebten Beichtväter. Es sind die Komponisten der schlechten Musik. Das finde ich unglaublich. Hier dieser grauenhafte Refrain, den jedes gut veranlagte und gut erzogene Ohr beim ersten Hören weit von sich weist. Er bewahrt das Geheimnis von Tausenden von Lebensläufen. Er war ihnen blühende Inspiration und Trost. Prousts Lob der schlechten Musik trifft auf die Trivialmusik in der unmittelbaren Gegenwart zu. Aber das GEMA-U, U ist Unterhaltungsmusik, ist ja bitte nicht gleichbedeutend mit schlecht. In dieser Musik gibt es genauso wie im E-Bereich horrende Qualitätsunterschiede, strukturell und inhaltlich. Ist die Tatsache, dass auch komplexe, originelle Stücke verschiedener U-Genres massenhafte, millionenfache Verbreitung finden, nur auf ein besonders geschicktes Marketing zurückzuführen? Erstaunlich und für linke Kulturkritiker kaum zu begreifen, dass trotz eines nahezu totalen musikalischen Analphabetismus und flächendeckender Marktbeherrschung durch wenige Konzerne die sinnliche Kraft und die Überzeugung, das Überzeugungsvermögen eines Sting oder einer Björk, die Raffinesse eines Prince und auch die schnoddrige Lakonik eines Lindenberg sich durchsetzen konnten. Das geht nicht einfach nur mit Marketing-Sachen. Da muss Qualität da sein. Jetzt Sprung zurück zu den starken kleinen Frauen in den Populargenres, und zwar des Varietés, des Kabarets oder des Kabaretts Berlin. Prototypisch ist hier bei uns in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts die Berlinerin aus Gelsenkirchen, Claire Waldoff, die Kodderschnauze als Emanzipationsamazone. Das deutsche Wahlrecht für die Frauen nach Weltkrieg I hat sie ja aktiv mitgestaltet und unermüdlich legte sie die satirischen Finger in die Wunden der Gender-Hierarchien. Die Männer haben alle Berufe, sind Schutzmann und sind Philosoph. Sie klettern von Stufe zu Stufe. In der Küche stehen wir und sind doof. Und dann kommt raus mit den Männern aus dem Reichstag und raus mit den Männern aus dem Landtag. Und raus mit den Männern aus dem Herrenhaus. Wir machen draus ein Frauenhaus. Hören wir mal.
Von den Amazonen bis zur Wertstarange raus ein Ruf wie Donnerhalter her. Was die Männer können, können wir schon lange und vielleicht eine ganze Ecke mehr. Raus mit Männern aus dem Reichstag und raus mit Männern aus dem Landtag und raus mit Männern aus dem Herrenhaus. Wir machen draus ein Frauenhaus. Raus mit Männern aus dem Dasein und raus mit Männern aus dem Hiersein und raus mit Männern aus dem Dorfsein. Die müssten längst schon fort sein. Raus mit Männern aus dem Bau und rinnt in die Dinger mit der Frau.
Jetzt kommt der Gender-Dreh. Viele wissen das. Dieses Couplet hat Friedrich Holländer für sie geschrieben. Aber unverwechselbar wurde es wirklich durch sie. Das ist eine ganz wichtige Sache. Ja? Wenn es Friedrich Holländer selbst gesungen hätte, wäre es lustig gewesen, aber hätte nicht diese Kraft gehabt. Absolut nicht. Das ist wie bei Elvis und Frankie Boy. Und das gilt auch für Edith Piaf und andere weibliche französische Stars aus dem Bereich Chanson. Es ist noch ein weiter Weg, bis Frauen Songs für Männer schreiben. Das gibt es mittlerweile aber auch. Aber bei den Lyrics, den Texten, funktionierte das schon eher. Jetzt auf nach New York. Da rankten aus der italienischen Community wiederum zwei kleine, aber starke Pflanzen empor. Madonna war und ist keine Komponistin, aber immerhin hauptverantwortlich für einige Texte. Besonders aber fürs Performative, fürs Kreative in der aufführenden Umsetzung des Gelieferten. Sie sorgte für Unverwechselbarkeit, für Individualisierung durch spezifische Singweisen, durch Artikulation, Stimmtimbres, besonders aber durch singuläre Körpersprachen, durch Haltungen und Gesten. Sie bleibt sie selbst, indem sie sich verändert. Und die großen, plakativen Inszenierungen dieses Performativen mögen ihren Kunstcharakter in Frage stellen. Für den überwältigenden Erfolg sind sie auf jeden Fall verantwortlich. Frau Ciccone ist Madonna. Frau Germanotta ist Lady Gaga. Lady Gaga, die Selbstironie im Namen scheint programmatisch zu sein. Für Madonna war die Selbstironie ein Teil ihres New York-Ich. Zum Beispiel im verfremdet lateinamerikanisch-jiddischen I'm going banana, I'm going me sugar. Ja. Und da wird Banana ausgeflippt und das französische Gaga und das jiddische me sugar, sie beide bezeichnen eine anregende Verrücktheit. Dabei hat Fräulein Gaga, Germanotta, so völlig normal angefangen, als hervorragend klavierspielende, rundum musikalisch ausgebildete, komponierende und textende Musikerin und Autorin, die auch ihre klassische Herkunft nie leugnen konnte. Aber dass Erfolge da höchstens in kleinen Clubs und bei Zirkeln von Kennern zu erzielen waren, das wurde ihr drastisch klar. Und ebenso drastisch änderte auch sie, sicherlich mit dem Vorbild David Bowie und auch Madonna, ihr Personagen-Ich. Und das mehrfach. Dazu gehörte auch die Fähigkeit, ihr emanzipatorisches und ihr künstlerisches Grundanliegen und ihre Intellektualität in den wechselnden Personagen zu verbergen. Die Hauptsignale, die von ihrem ersten wirklichen Welterfolg ausgehen, der Bad Romance von 2009, sind ein gerader Bassdrum-fundierter Mainstream-Dancefloor-Bop. Da werden unbedingt wirklich Klischees bedient. Bum, 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 four to the floor. Mehr gibt es da erstmal nicht. Ja? Aber nicht nur. Meist gibt es harmonische Floskeln und leicht nachsingbare Sachen. Aber, und auch Turnarounds, vertraute Wendungen. Aber auch hier gibt es immer wieder Brüche. Und zwar in der Soundinszenierung. Und das partiell turnt am Abgrund. Inhaltlich und im Video gibt es eine ganz provokante, bitterböse Geschichte einer von der Kulturindustrie entmenschten, zur medialen Kunstpuppe geformten Protagonistin und die dennoch in Hassliebe, der Bad Romance, mit einem der Peiniger verbunden ist und dann ihrer grausamen Rache. Und die Protagonistin selbst erscheint hier in vielen Personagen. Das Besondere aber, das Befremdliche und sogar Verstörende ist allgegenwärtig. Sexistische Klischees werden bedient und zugleich enthüllt. Frauen zähmen hier Frauen und werden zu Handlangern der Männerkultur. Die Konsumwelt und Hightech werden eingesetzt für diese Zähmung. Natur ist nur noch als künstlich erlebbar. Und als künstlich erlebbar ist, man staunt, Johann Sebastian Bach. Die große Videoversion beginnt und endet mit einem Cembalo, das maschinell im Sampler verfremdet, die H-Moll-Fuge aus dem ersten Band des wohltemperierten Klaviers zitiert. Das ist ein tief trauriges und sehr kompliziertes Stück, das Stefanie Germanotta sicherlich während ihrer klassischen Klavierstudien kennengelernt hat. Und oh Wunder, die Melodien der Bad Romance sind als Variationen aus diesem Fugenthema abgeleitet. Alle Melodien. Das Fugenthema ist das einzige Fugenthema von Bach, was alle 12 Töne hat. Ein 12-Ton-Thema hat sogar 13 Töne. His und C kommen, ja. Und Theologen haben gedacht, das muss ein Jünger-Symbol sein. Das kann nur der böse Jünger sein, der 13. Ja. Gut, Schwamm drüber. Ja. Aber das Thema. Also wir haben ständig Seufzer. Da-dam, ba-dam, ba-dam, ba-dam. Und dann kommt. Das Thema. Ja. Und jetzt hören wir mal den Anfang und den müssen wir ein bisschen lauter machen, weil das sehr leise ist. Armer Bach. Wir hatten bei Bach und bei Lady Gaga das ist genau der Themenkopf von Johann Sebastian Bach und auch die spätere Melodie wird daraus abgeleitet von diesem Bach. Ja. Und die Schlussszene wird von diesem Bach kommentiert. Der kommt also nochmal ganz am Schluss. Aus den Brüsten der Protagonistin werden Flammenwerfer und die machen den sklavenhaltenden Herrn zur verkohlten Leiche. das zu Klängen von Johann Sebastian Bach. Ich habe auch gedacht, das ist unglaublich. Ja. Ich meine, die meisten Leute, die das konsumiert haben, haben das nicht mitgekriegt. Aber den Schluss haben sie schon mitgekriegt. Ja. Wie die Brüste zu Flammenwerfern werden und der Knabe verkohlt im Bett. Ja. Nun ja, eine Veranstaltung wie diese ohne die Beatles ist für mich unvorstellbar. Ich habe einen Song mit einem fröhlichen Gender-Chaos ausgesucht, dem man das unmittelbar gar nicht zutraut. Blackbird. Paul McCartney hat hier mit einem Porträt der ungebunden und kreativ singenden Amsel, so ist die gängige und auch korrekte Deutung, eine Hymne auf die 68er afroamerikanische emanzipativ-kämpferische Frauenbewegung geschrieben. Und hier können wir bedenkenlos Gender-Kategorien in vielen neuen kreativen Facetten ins Spiel bringen. In der Musik, im Text, im besungenen Vogel und die versammelte Genrevielfalt hat hübsche Parallelen zur Gendervielfalt. Musikalisches Vorbild ist nämlich, wieder einmal, Bach. Ein Satz aus einer Lautensuite von Johann Sebastian Bach, den Paul und auch George Harrison zu spielen versucht haben. Es ist sehr schwer, diese Lautenschwere. Aber sie haben es versucht und Paul hat es dann umgesetzt in Blackbird. Die Amsel, Merle Noir, Blackbird. Sie müsste natürlich, weil männlich, der Amsel heißen. Die Amsel ist doch ein Männchen. Das wissen doch hoffentlich alle. Die schwarze Amsel ist ein Männchen. Es müsste der Amsel heißen. Ein grandioser Sänger, der mit seinen Tönen das Revier absteckt und die Weibchen anlockt, also ein normaler Rock-Pop-Sänger. Paul McCartney, Blackbird.
Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. All your life. You were only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly, into the line of a dark black night.
Jetzt kommen einige Tipps, wie mache ich Popmusik, und zwar so, dass sie erfolgreich ist. Das Alte im Gewande des Neuen, das ist eines der wichtigsten Erfolgsrezepte in allen Künsten, auch in den ja immer zu ihnen gehörenden Popularen und das seit Jahrhunderten. Also noch einmal, das Alte im Gewande des Neuen. Nichts ist so lächerlich wie die Mode von gestern. Die Mode von vorgestern, schon wieder ganz gut. Von vorvorgestern, vintage. Ja. Aber das Funktionale muss gesichert bleiben. Das ist ganz wichtig dabei. Das Funktionale muss gesichert bleiben. Was garantiert sowohl die Erfüllung von Hörerwartungen als auch ihre Überschreitung ins neugierig machende Ungewohnte? Das Anknüpfen ans Vertraute und gleichzeitig seine individuelle Erneuerung und Erweiterung. Und auch da soll gezeigt werden, ob und wie das funktioniert, welche Arten von kreativer Produktion da möglich waren und es bis heute sind. Der musikalische Spracherwerb, ich nenne das jetzt ganz bewusst so, der musikalische Spracherwerb, der funktioniert zunächst ebenso unbewusst wie der allgemeine sprachliche. Grammatik, Vokabular, Redeweisen, Bildhaftigkeiten, Metaphern, all das gibt es auch in der Musik. Häufig gekoppelt auch an die Sprache. Um überhaupt verstanden zu werden, braucht die Musik Klischees. Das ist ein blödes Vorurteil. Das ist ja Klischee. Nein, das muss sein. Stellen Sie sich mal vor, Sie sprechen eine Sprache ohne Klischees. Grammatik interessiert mich nicht. Und die Bedeutung von dem Wort, mache ich halt was anderes. Ja? Dann versteht sie kein Schwein. Ja? Kann schön sein, muss nicht. Gut, also auf jeden Fall, Klischees sind sehr, sehr wichtig. Ja? Und es gibt in der Musik genauso Klischees. Im Rhythmus, in der musikalischen Syntax von Taktgruppen, in der Formbildung, zum Beispiel in der Songform, in der Stimmfärbung, den Lautstärkegraden, in der Sounddisposition und so weiter. Und da gibt es in der Popmusik wirklich Klischee-Regeln. Und die werden in der Regel total erfüllt. Sie merken das möglicherweise nicht beim Hören. Ich versuche das in meiner wöchentlichen Analyse immer klarzumachen. Das ist Klischee, aber Entweder es ist gekonntes Klischee oder einfach nur Klischeeerfüllung. Gut, schon als Säuglinge nehmen wir diese elementaren Dinge, die im Verlauf unserer kulturell geprägten Sozialisation immer differenzierter werden, ganz selbstverständlich auf. Schon im Mutterleib nehmen wir das alles auf. Jede Kunst, auch jedes Popprodukt, das nur aus Elementen bestehen würde, die völlig neu für uns sind, wird uns überfordern und langweilt uns schließlich. Wir schalten ab. Jan Böhmermann hat kürzlich den Grimme-Preis für seinen satirischen Beitrag über die Produktion eines typischen deutschen Popsongs bekommen, den er mit zwei sehr professionellen Producern und Komponisten nur aus der Resterampe musikalischer Klischees und aus Textfragmenten des Alltags, die hier in Deutschland jeder kennt, zusammengebastelt wurden. Menschen, Leben, Tanzen, Welt wurde zum Erfolgshit. Den satirischen Charakter der Texte, die von 5 Schimpansen ausgesucht wurden, haben die meisten Hörer problemlos erkannt. Also das heißt so die Werbeslogans, Kinderlieder, Backe, Backe, Kuchen und was alles damit drin ist. Ja? Messer, Gabel, Schere, Licht, all das gehört zu dem Text. Ja? Aber die wenigsten haben die Klischees in der Musik erkannt. Die Soundpräsentation, die Songform, das instrumentale Riff, die melodische Formel, das ist alles etwas, was als normal klassifiziert wurde. Und die melodische Formel ist ein angesprungener Quinton. Ich zeige das mal gleich alles. Ja. Und dazu gibt es einen Dreiklang, der abwärts geht. Ja. Und diese Formel kennen wir alle aus Hunderten von Popstücken. Ich habe einfach mal 3 berühmte ausgesucht. Ja. Also zum Beispiel bei James Blunt, You're Beautiful. Und dann begegnet man dieser Formel auch gerade neu beim Song Contest in Michael Schultes You Let Me Walk Alone. Da gibt es genau das Gleiche. Jetzt hören wir erstmal James Blunt, dann die Parodie von Böhmermann und dann Michael Schulte. Intro mit einem schönen, aber wirklich schönen Gitarrenriff. Das ist hübsch. Dann 3 Klang abwärts.
My life is better. My love is pure. I saw an angel. Of that I'm sure. She smiled at me on the subway. She was with another man. But I won't lose.
Ist nicht unglaublich? Besteht nur aus diesen 3 Tönen. Gut, warten wir mal auf den Chorus, auf den Riff.
You're beautiful.
Das Gleiche.
You're beautiful. You're beautiful.
Und so weiter. Also, da kommt jemand mit einem Dreiklang und mit einem angesprungenen Quinton aus. Ja? Das ist ökonomisch, nicht, würde man sagen. Na gut, aber das scheint ein Vorbild gewesen zu sein. Also, es ist der Böhmermann-Song, der von wirklich sehr guten Leuten gemacht wurde. Die beiden Producer und Komponisten.
Können viele haben, aber was du bist, kann keiner sein. Ist ein schönes Gefühl, zu wissen, dass du da bist. Ich brauch mal wieder Zeit mit dir. Das Schwarze mit der blonden Seele, der gute Stern auf allen Straßen. Alle da draußen, anders sein ist gut. Alle Wege führen nach Rom. Wir trampen nach Alaska, barfuß durch den Ring. Menschen leben, tanzen, Welt.
Okay. Jetzt hören wir Michael Schulte, unserer Nummer 4 beim Contest. Intro.
I'm a dreamer, a make-believer. I was told that you were true.
Das scheint eine Urformel zu sein, nicht?
I love the silence and the clear horizon. And I got that.
Auch der Chorus, der Refrain ist dann ganz genauso. Ja. Gut, Nico Faust und Alex Wert, die Macher bei Böhmermann, stellten in einem Zeitinterview eine Erfolgsformel auf. Du kombinierst, sagen wir mal, 85% Bekanntes und 15% Originelles. Du brauchst in der Popmusik das Bekannte, damit der Hörer dranbleibt. Er möchte bei einem neuen Formteil am liebsten denken, das hat er schon geahnt. Die anderen 15% sind entscheidend, ob der Song Potenzial zum Hit hat oder nicht. Also die Klischeeerfüllung muss sein und das Besondere müsste bei den anderen 15% sein. Ich möchte das korrigieren. Nach meiner Erfahrung sind es im Normalpop 95% Klischees und 5% Originalität. Nein, das ist nicht böse gemeint, wirklich nicht böse gemeint. Ja? Also wenn aber die 5% Originalität und damit verbunden ein Alleinstellungsmerkmal hinzukommen, dann bin ich zufrieden damit. Und zwar dann, wenn diese Klischees handwerklich sauber gemacht sind. Das kann schon eine ganz blöde Sache sein, die eigentlich für sich genommen schwachsinnig ist. Ja? Weine nicht, wenn der Regen fällt. Dam, 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 dam. Ohne dieses Dam, dam hätten wir zweimal Schwachsinn nacheinander. Ja? Weine nicht, wenn der Regen fällt, ist Schwachsinn. Dam, dam ist Schwachsinn. Zusammen ist es genial. Es ist unverwechselbar. Ja? Na gut, also diese Originalität kann auch darin liegen. Ja? Bei den Beatles, ja, she loves you, okay, normal, ja, aber dann yeah, 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 total schwachsinnig, ja, aber ist gut, das passt. Also, diese Alleinstellungsmerkmale können in allen separaten Elementen eines Songs zu Hause sein, auch in der Performance. Und das ist dann Credibility. Und Credibility hat auch der Typus netter Junge von nebenan, so wie Ed Sheeran und Michael Schulte. Das muss sich aber auch im Was und Wie der Songs spiegeln. Sonst funktioniert es nicht. Nur netter Junge reicht nicht. Und wenn ich dann an den Milliardenerfolg des Gangnam Style, des Korea-Pop, denke, und das sind bitte nicht die toll choreografierten Massenaufmärsche von Kim Jong-un, dann denke ich mit Wehmut an unseren Sponti-Spruch aus den 70er Jahren und ich komme so von banal zu anal. Wir sagten damals, esst mehr Scheiße, Milliarden fliegen können sich nicht irren. Böse, ne? Ein Breitbein-Rumpelstilzchen-Hip-Hüpf kann auch ein Alleinstellungsmerkmal sein. Das war's bei den gängigen Menschen. Und so ein Like-Däumelinchen und der Klick nach dem Kick zeigen die Interneten märchenhaften Qualitätskriterien an. Like mich am Arsch. Ich eile zu meinem letzten Kapitel. Starke Frauen im Pop Berlin, kreativ, producend, reproduktiv, performativ. Zum Beispiel östlich Tamara Danz, westöstlich bewegt Nina Hagen, westlich etwa die Humpe-Schwestern oder Judith Holofernes. Im Tipp 7 2018 gab es ein aufschlussreiches Interview mit 4 Protagonistinnen und ihren MeToo-Erfahrungen im gegenwärtigen Musikbusiness. Die Tendenz ist gewesen, wir werden immer stärker. Sie sind als singende Performerinnen, als kommunikatives Netzwerkerinnen allgemein auch bei den Männern akzeptiert. Also als singende Performerinnen und Netzwerkerinnen. Aber als kreative Komponistinnen und Producerinnen in der Regel nicht. Bis heute nicht. Schon Mozart hatte bei seinen Schülerinnen ein mangelndes Selbstvertrauen in die eigenen kreativen Fähigkeiten festgestellt. Darüber beklagte sich dann auch in einem Brief an den Vater aus Paris, da hat er eine sehr begabte Harfenistin als Schülerin gehabt und sie hatte absolut kein Selbstvertrauen. Er versuchte ihr das Selbstvertrauen zu geben durch pädagogische Maßnahmen. Zum Teil ist es gelungen. Diese 4 reden offen über die von ihnen in sich selbst festgestellten oder vermuteten Genderschranken, mit denen sie immer zu kämpfen haben. Also nicht nur über die ihnen von außen auferlegten Vorurteile. Ich habe mal ein paar Zitate zusammengestellt. Käthe sagt, wenn eine Frau ihre Meinung sagt, ist sie kompliziert und zickig. Wenn ein Mann seine Meinung sagt, hat er Eier. Naima Husseini sagt, als Frau muss man erstmal beweisen, dass man überhaupt Kompetenzen hat. Und dann kann man anfangen zu arbeiten. Käthe wiederum, ich finde es schlimm, dass ich das alles als normal empfinde. Ich habe mich einfach so sehr daran gewöhnt. Und ich glaube, manchmal tue ich auch ein bisschen so, als wäre es nicht so. Tja, Genie, Gender, Gewohnheit ist auch ein Phänomen des künstlerischen Selbstbewusstseins. Balbina sagt über die spezifisch deutschen Popverhältnisse, wenn du als Musikerin nicht anpassungsfähig bist, hast du kaum eine Chance. Bei Männern dagegen wird Unangepasstheit als Stärke interpretiert. Und Maike Rosa Vogel sagt, der Sexismus, den ich in der Musikindustrie erlebe, ist subtiler. Es ist eine stillere Art, Frauen auszugrenzen. In Deutschland ist der Sexismus weniger sexuell aufgeladen. Aber Männerseilschaften funktionieren sehr gut. Jetzt hören wir mal von Balbina, ein Chanson-Typus. Hat sie aufgenommen mit dem Filmorchester Babelsberg. Und da haben wir schlagzeugähnliche Streicherakkorde mit Latin-Rhythmen. Und das ist eine barocke Passacaglia mit Variationen über ein Bass- und Harmoniemodell. Und erst wenn der Chorus kommt, gibt es einen Kontrast. Also, Balbina Regenwolken, selbst komponiert, selbst getextet, selbst arrangiert. Ja?
Wenn man merkt, dass das Herz schlägt, dann kommt Sauerstoff im Kopf an. Wenn die Finger zittern und der Augenblick verschwimmt, ist der Blutzucker zu gering. Dieser Moment, wo fremde Hände deinen Nacken streicheln, weil du verrenkt bist. Tage, an denen jemand dir begegnet, der deine Wände zum Einschutz bringt, um was zu sanieren. Ich mache keine Lieder über Liebe, das wird auch kein Lied über Liebe.
Das ist jetzt der Pre-Chorus, jetzt kommt gleich der Chorus.
Ich mache keine Lieder über Liebe, das wird auch kein Lied über Liebe. Kein Lied über das Verlieben und auch nicht über tiefe Gefühle. Ich lass dich nicht in meine Nähe, das hinterlässt nur Regenwolken.
Und jetzt ein Blick bzw. zwei Ohren auf die weibliche Hip-Hop-Szene in Berlin. Ich habe netterweise eine Doktorarbeit und auch eine Masterarbeit über auch weiblichen Hip-Hop betreut und habe deswegen einige Erfahrungen gesammelt, die ich sonst nicht gehabt hätte. Jetzt wird es wirklich extrem kritisch und explizit politisch bei den Frauen, die Hip-Hop machen in Berlin. Sie inszenieren sich bewusst gegen die Sidos und gegen die Bushidos. Ob sich auch in der Musik eine Entsprechung zu dieser Grundhaltung zeigt, soll jetzt an zwei Beispielen wirklich untersucht werden. Jetzt gibt es eine Dame, die nennt sich Lena Störfaktor. Und der Song heißt Der gleiche Scheiß im Kleinen. Und sie führt einen Kampf gegen das klischeehafte Posing. Nicht nur bei den Männern im eigenen Metier. Das Problem, sagt sie, das ich beim politischen Rap in Deutschland sehe, ist, dass sehr wenig Selbstreflexion bei den Künstlern vorhanden ist. Da wird ständig den Nazis auf die Fresse gehauen, das System gefickt und Bullen platt gemacht. Aber die eigene Rolle im System oder die Resignation im Kampf gegen dieses und sich selbst wird kaum reflektiert und thematisiert. Jetzt hören wir mal, sie beginnt mit einem schmusigen Filmsample. Hat sie irgendwoher geklaut, ich weiß nicht woher. Ja? Und da werden klischeehafte Erwartungen geweckt und die werden dann weggehippt und weggehoppt. Ja? Und der letzte Filmakkord, der erklingt, wird dann geloopt und mit dem typischen langsamen Boom-Bap-Beat grundiert. Und das ist so, diesen langsamen Boom-Bap-Beat braucht man im Hip-Hop, um wirklich einen Text zu rappen und das nicht zu hastig zu machen. Ja? So, und kritisch gesagt, es ist okay, aber es zieht sich leider. Aber hören wir mal rein.
Immer noch jeden Tag.
Da ist
der Akkord. Der Widerstand zu glatt, es wird an der Oberfläche gekratzt. Von Sexvermeidung bis es eskaliert und platzt. Der Aufstand findet auf der Bühne statt und jeder klatscht. Was kommt raus, wenn jeder von denkt, von denen er keinen Plan hat, quatscht. Und es geht mir nicht um den Style oder worauf du stehst, sondern darum, was du als Aktivismus verkaufst. Du sicherst dich ab, sagst das, für was dich keiner angreift. bloß nicht übertreiben, immer radikal im Rahmen bleiben. Wenn jeder in seiner Szene bleibt und sich über sie profiliert, steig ich aus, denn ich will Tracks und ich mich selber produzieren. Ich will eine Subkultur, die für was steht und sich auflehnt, und keine Modewelle, in der ich mich bequem zurücklehne. Die erst den Mainstream ist und dann auch subversive Kunst kackt. Und wo am Ende zählt, ey, wer macht den meisten Umsatz? Sieht die meisten auf eine Seite und wer sieht am geilsten aus? Wer macht die beste Promo, wessen Strategie geht auf? Wer ist angesagt und steht am größten auf dem Flyer drauf? Und alle sind eine Familie, auch wenn keiner kein vertraut.
Ich kann versprechen, es geht noch anderthalb Minuten genauso weiter, bis was Neues kommt. Es ist mir einfach zu wenig, was da passiert. Und da mag der Text noch so kritisch sein und noch so gut, dann braucht es dieses Genre nicht. Warum? Dann ist da ein Beat drunter. Warum? Ich verstehe es nicht. Na gut, ja. Also, jetzt ein Gegenbeispiel. Ein fröhlicher Abschluss, nämlich bei Genie Gender Gewohnheit, eine Krönung. Nora Hansch nennt sich Suki und bevorzugt eine Mischung aus Hip-Hop und Song. Ihren Kampf gegen das Normalo-Frauenbild, sogar im politisch engagierten Rap, trägt sie aber nicht nur mit politisch korrekter Gender-Kategorien aus, sondern sie gibt lustvoll biologische Tatsachen zum Besten, die in der Lage sind, festgefügte Weltbilder ins Wanken zu bringen. Der Song heißt, der Hip-Hop-Song, Queere Tiere. Hören wir mal rein. Afrikanischer Gesang.
Sie sagen, es sei wieder natürlich, doch sie liegen falsch, denn in dieser Kultur wird manche Theorie alt. Und dann haben sie jahrhundertelang Unsinn gequatscht. Davi, mein Freund, wir hatten dich unter Verdacht. Sex dient nicht nur der Fortpflanzung, Sex macht Spaß, das wirft deren Ordnung um. Surprise, es gibt doch mehr als zwei Geschlechter. Wirf einen Blick in die Natur und du weißt, wer recht hat. Männchen, Vögel, Männchen, Weibchen lieben Weibchen. Lasst uns die Menschen öfter mit Tieren vergleichen. Das war kein Revierkampf, das sind gaye Giraffen. Promiske Primaten, nehmt euch ein Beispiel an Affen. Statt zu streiten, wird bei dem Bonobus munter getauscht. Sie sind gechillte Tiere, das wünscht man den Menschen mitunter auch. Jeder zehnte Pinguin ist keine Hete. Wie ist das bei uns? Wir wissen leider zu wenig. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich tu mich damit schwer. So was gäbe es nicht, wenn ich Bundeskanzlerin wär. Wenn plötzlich alle schwul sind, dann stirbt die Menschheit aus. Sie müssen sich entscheiden, Männer oder Frauen. In der Tierwelt wimmelt es nur so von Homos und Trans. Delfinweibchen wissen, was eine Flosse so kann. Walmännchen reiben ihre Prängel, weil es schön ist. Nicht zu fassen, dass Menschen dagegen so blöd sind. Halbe Meeresgrund ist hinter oder wechselt sein Geschlecht. F2M, M2F, nicht binär, alles echt. Chromosomen sind...
Und es geht so weiter und ein Höhepunkt ist dann sozusagen eine Schneckenreihe, die sich alle gegenseitig befruchten und alle schwanger werden, auch Männchen und Weibchen. Gut, also das war dann Suki und das war der Abschluss. Vielen Dank.
Ja, ich finde es grandios, wenn Vortragende so viel Spaß beim Vortragen haben. Der Musikwissenschaftler und Komponist Hartmut Flath war das über die Erfolgsrezepte von Popmusik und die Frauen im Popbusiness. Am Mikro war Katrin Ohlendorf. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.